experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen Podcast, moderiert von Thomas Kalker. Dann sage ich herzlich willkommen Christoph Scharf, mein heutiger Podcast-Gast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Es geht um Climate Nuts und um CO2-Bilanz, um Ökobilanz, um Nachhaltigkeit für Unternehmen. Und dafür habe ich mir den Christoph heute eingeladen. Und lieber Christoph, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was ist Climate Nuts, wie bist du auf Climate Nuts gekommen?
Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist immer wieder schön, Fragen zu bekommen, neue Impulse zu bekommen, mit Leuten darüber zu sprechen, was wir tun, weil ich auch da immer Anregungen mitnehme, wenn da Fragen reinkommen. Zu uns: Wir sind ein Klimaschutz-Startup und investieren in afrikanische Dörfer mit Nahrungswäldern, Landwirtschaft und Technologie. Und warum tun wir das? Ich hole mal ein bisschen aus. Im letzten Jahr gab es eine Meldung, die einen 10 Milliarden Markt zum Wanken gebracht hat. Und zwar gab es im Guardian einen Artikel, der gesagt hat, eine Studie hat herausgefunden, dass 90% der CO2-Zertifikate des größten Zertifizierers wertlos seien. Und da ging natürlich ein Beben durch den ganzen Markt durch, weil es gibt unzählige Firmen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein Klimaschutzprogramm aufzusetzen. Und für all diese Firmen ist etwas zusammengebrochen. Und wir haben uns da Gedanken gemacht, okay, woran könnte das liegen? Sind dann jetzt nur Verbrecher am Markt oder was ist da los? Und ich denke, nein. Ich denke, wir brauchen eine Verbindung zu den Projekten, wenn wir ordentlichen Klimaschutz machen wollen. Was tun wir? Wir investieren in die afrikanischen Dörfer, in dem Anfangsschritt in Landwirtschaft und Technologie, damit die Menschen vor Ort, um die es ja geht, einen Nutzen davon sehen. Und damit bekommen wir die Begeisterung, um dann im großen Stil Nahrungswälder zu pflanzen. Also das sind dann Cashewnüsse, Mangos, Kokosnüsse, Zitrusfrüchte. Also einen riesigen Wald, der Nahrung bietet und eine Vielfalt und für die Biodiversität gutes CO2 speichert.
Okay. Sehr spannend, also da werden wir auch im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen drauf eingehen. Und es ist natürlich eine krasse Meldung, die da im Guardian hochkam, die mit Sicherheit für sehr, sehr viel Verunsicherung gesorgt hat. Und naja, dementsprechend finde ich es auch gut und wichtig, dass man da auch nochmal reingeht, dass man das auch nochmal ins andere Licht rückt. Und das möchte ich gern heute mit dir in dem Interview auch nochmal so ein bisschen rausarbeiten. Aber bevor wir da in medias res gehen, Christoph, unser Podcast heißt DigiKitchen, weil die besten Gespräche finden in der Küche statt, die besten Partys finden in der Küche statt. Lieber Christoph, was verbindest du mit der Küche?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil wir sind ja auch im Bereich Nahrungsmittel im weitesten Sinne unterwegs. Und ich persönlich koche sehr, sehr gerne. Und selbst nach einem stressigen Arbeitstag ist es schön, in der Küche zu stehen und sich inspirieren zu lassen von dem, was da ist. Also ich bin dann auch ein Fan davon, nicht unbedingt ein Rezept zu haben, sondern zu gucken, was da ist. Und ich gehe dann bei uns im Garten raus, guck mal, welche Kräuter sind da, welches Gemüse wächst gerade, um sich daraus eine Inspiration zu ziehen, und dann entsteht was Neues. Und wie du sagst, die Gespräche in der Küche, das kennt man ja von Partys auch, dass man sich in der Küche zusammenstellt und dort quatscht. Und ich glaube, in einer Küche kommen Dinge zusammen. Es kommen Ideen zusammen, die man gemeinsam entwickeln kann. Es kommen Zutaten zusammen, mit denen man was Schönes kreieren kann. Und die Summe der Teile ist einfach mehr als die einzelnen zusammen. Und das ist das, was eine Küche ausmacht. Und am Ende, alles muss lecker schmecken. Und insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit haben wir ja oft wird das Thema so ein bisschen schwer kommuniziert und ist mit Verzicht verbunden und solchen Sachen. Und ich finde es schade, weil ich finde, Nachhaltigkeit kann lecker schmecken und allen Spaß machen.
Sehr spannend, Christoph. Kann ich alles so unterschreiben? Wie gesagt, ich bin auch Hobbykoch und von daher immer wieder zu gucken, was ist gerade saisonal, was gibt es an Produkten, und was kann man daraus zaubern. Ja? Und dann halt auch das Spannende zu gucken, was kommt heraus. Also das weißt du vielleicht am Anfang noch gar nicht. Und das, ich finde, gibt auch ganz viel Inspiration für Unternehmerinnen und Unternehmer, das sich auch immer wieder mal bewusst zu machen. Ja? Und damit lass uns einsteigen, weil Ziel ist ja auch so ein bisschen unser Podcast für mittelständische Unternehmen. Und lieber Christoph, warum ist es gerade für mittelständische Unternehmen unerlässlich, sich mit ihrer CO2-Bilanz auseinanderzusetzen? Und wie wirkt sich quasi eine mangelnde CO2-Bilanz oder, ich sag mal, eine mangelnde Beachtung dieses Themas auf Wettbewerb aus, auf Marktposition, auf das ganze Unternehmen, auf Mitarbeiterbindung? Was ist da deine Einschätzung?
Also der Mittelstand wird ja häufig so in der öffentlichen Wahrnehmung übersehen, ein bisschen. Man hat die großen OEMs im Kopf, die sind so in der Öffentlichkeit da, die großen Marken, die großen Unternehmen. Aber dahinter stehen ja jede Menge spezialisierter, hochwertiger, großartiger Unternehmen, die Zulieferer sind, die in dieser Wertschöpfungskette der Endprodukte irgendwo drin sind. Und soweit ich weiß, sind so 60-70% der Arbeitsplätze im Mittelstand. Also der Mittelstand ist extrem wichtig und der gerät unter Druck, wenn die Großen unter Druck bekommen. Also das heißt, wenn die irgendwo einkaufen, die haben große Klimaschutzziele, große Klimaschutzprogramme, wenn man jetzt mal einen großen Automobilkonzern zum Beispiel nimmt, und wer da in der Wertschöpfungskette drin ist, der muss bestimmte Aufgaben erfüllen. Das heißt, damit die an ihre Kunden verkaufen können, ist es wichtig, dass sie proaktiv sich mit dem Thema Klimaschutz, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Dann ist das Thema Recruiting, halte ich für sehr wichtig. Wir haben ja überall einen Wettbewerb um die besten Köpfe im Land. Und es gibt eine Studie aus, das habe ich im Handelsblatt gelesen, dass 80% der Bewerber, gerade der jungen Bewerber, es für sehr wichtig halten, wie das Unternehmen bezüglich Klimaschutz aufgestellt ist. Das heißt, wenn man da glaubwürdig auftreten kann am Markt, wenn man sagen kann, okay, wir tun etwas, was nicht nur ein Greenwashing ist, nicht nur ein Claim, sondern wir tun aktiv was, wir setzen uns mit unserer CO2-Bilanz auseinander, wir haben einen Reduktionspfad, wir haben ein Klimaziel, wir haben eine glaubwürdige Kompensationsstrategie, dann kann man die Menschen fürs Unternehmen gewinnen, man kann die Mitarbeiter binden. Und das Dritte, was ich gern da reinbringen möchte, ist das Thema Regularien. Ist ja oft so, man hat so das Gefühl, wenn so eine neue Nachhaltigkeitsrichtlinie kommt, die geht jetzt auch dann für KMUs, dass die Leute dann so im Oktober, vor dem Jahr, wo die in Kraft tritt, sagen, oh Gott, was müssen wir denn da eigentlich machen? Und das ist ja eigentlich die schlechte Situation, wenn man das nicht im Vorfeld länger schon eingleist, wenn man die Prozesse bei sich im Unternehmen aufbaut. Also da proaktiv unterwegs zu sein, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil die Regularien werden kommen, die werden stärker werden. Das hilft natürlich der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Also ich nehme jetzt mit, auch als Mittelständler, selbst wenn ich von diesen Regularien nicht betroffen bin, einfach weil ich Teil einer Lieferkette bin, Teil des Marktes bin, wird mich das in gewisser Weise betreffen, weil vielleicht meine Kunden oder auch meine Lieferanten dementsprechend diesen Regularien unterliegen und ich damit auch wieder Teil werde und die Kunden das auch an mich weitergeben. Und auf der anderen Seite dahingehend, dass natürlich auch junge Menschen immer mehr Wert darauf legen, was trägt das Unternehmen, das mittelständische Unternehmen dazu bei? Wo steht das gerade?
Ganz genau. Und wahrscheinlich ist das der größte Treiber, ja. Weil letztlich geht es ums Geschäft des Unternehmens. Und ja. Wenn da Druck von irgendwo reinkommt, dann ist es sinnvoll, vorab schon proaktiv zu handeln.
Also finde ich einen ganz wichtigen Punkt dahingehend. Ja, natürlich steht halt auch der ökologische Aspekt im Vordergrund, aber nichtsdestotrotz, es ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt.
Absolut. Und ich bin auch der Meinung, und da gibt es, denke ich, eine Reihe von Beispielen, die man sich angucken kann, dass wenn man sich bestimmte Regeln aufsetzt, das Unternehmen, dass diese Begrenzung, dieser strategische Rahmen, diese Leitplanken, die man einzieht, zu mehr Innovation führen. Ein Beispiel zum Beispiel ist Bosch. Die haben, ich meine, im Jahr 2020 gesagt, die wollten fürs Jahr 2020 bereits klimaneutral sein und haben das ein paar Jahre zuvor veröffentlicht. Und natürlich am Anfang mit Kompensation, aber dann mit dem Pfad bis 2030, glaube ich, wirklich bilanziell Scope 1, Scope 2 klimaneutral zu sein. Und das hat einen richtigen Motivationsschub im Unternehmen, ich habe mit dem Klimaschutzmanager von denen gesprochen, im Unternehmen ausgelöst, weil plötzlich alle so, wow, ambitioniert. Wir haben da wirklich, wirklich ein großes Ziel. Wir stehen dahinter, wir finden das Ziel wichtig. Und jetzt müssen wir mal alle Köpfe zusammenstecken. Und daraus entstehen dann natürlich auch wieder Innovationen.
Also du meinst, da kann auch eine intrinsische Motivation im Unternehmen dementsprechend daraus entstehen, wenn ich eine Vision vorgebe als Unternehmerin oder Unternehmer, da wollen wir hin, im puncto CO2-Bilanz, im puncto Ökobilanz, dass das die Mitarbeitenden motiviert, zu sagen, boah, da machen wir mit, da sind wir dabei, da lassen wir uns was einfallen, wie wir das Ziel erreichen können?
Definitiv, definitiv. Mhm. Das hängt von ein bisschen vom Unternehmen ab, von der Kultur des Unternehmens und so weiter, wie wichtig sowas ist. Aber ein weiteres Beispiel, was mir einfällt, ist die Firma VD, die Outdoor-Equipment herstellen, die ja schon vor etlichen Jahren gesagt haben, wir sind die führende Marke, was Nachhaltigkeit betrifft. Und man sieht es, die bekommen Preise, die bekommen Öffentlichkeit, die sind so richtig vorne dabei. Und das wird getrieben von der Geschäftsführerin, von der Frau Dewitz heißt sie, glaube ich. Mhm. Und natürlich haben die High Potentials, die Mitarbeiter, denen das wichtig ist, die haben da natürlich Bock drauf. Die sind da motiviert, die treiben das voran. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Wir sprechen gerne, wenn es ums Klima geht, von Kosten. Und ich finde es ein bisschen unpräzise, dass wir das als Kosten bezeichnen. Eigentlich sind es Investitionen. Und wenn wir in die Energieeffizienz eines Unternehmens investieren, reduziert das die Kosten. Natürlich kostet es erstmal Geld. Aber das ist ja wie, wenn man in sein Eigenheim investiert, dann spart man sich irgendwann die Miete.
Also interessanter Aspekt, das auch mal so aus dem Blickwinkel zu betrachten. Natürlich ist es am Anfang ein Invest, aber letztlich, was jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin wichtig ist, ich bekomme auch einen Return of Invest. Und dementsprechend am Ende des Tages spare ich mir sogar ein, gewinne neue Marktanteile. Ich möchte aber jetzt noch ein bisschen auf den Mittelstand eingehen und du hattest es ja schon gesagt, der Mittelstand ist eine tragende Säule in unserer Wirtschaft, ist der Großteil unserer Wirtschaft und inwieweit trägt quasi der Mittelstand jetzt zur globalen CO2, global jetzt betrachten wir mal Deutschland, CO2-Emissionen bei, welche Rolle spielt er da? Hast du da auch Kennzahlen? Welchen Beitrag leistet, Beitrag bitte in Anführungsstrichen, leistet da der Mittelstand?
Ich habe keine wirklich aktuellen Zahlen, aber der Mittelstand trägt ja meines Wissens zu 60% zur Wertschöpfung in Deutschland bei. Und da sind ja alle möglichen Unternehmen drin. Hängt natürlich sehr von der Branche ab. Aber wenn ich mir anschaue, gerade im Zulieferbereich haben wir Gießereien als Beispiel. Haben wir im Mittelstand Papierindustrie. Das sind alles Unternehmen, die sehr energieintensiv sind und die einen sehr großen ökologischen Footprint haben. Und insofern, man schaut natürlich immer auf die großen Brands, aber das ist eher sozusagen die Markenwahrnehmung. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Mittelstand, der oftmals unterm Radar läuft, was die Wahrnehmung betrifft, so läuft er auch unterm Radar, was Emissionen betrifft, weil das einzelne Unternehmen natürlich nicht so viel emittiert, aber in Summe kommt natürlich sehr viel dabei raus. Und ich glaube, dass wir müssen einen Hebel finden, die breite Masse zu gewinnen für diese Themen. Weil nur wenn jedes einzelne dieser kleinen und mittelständischen Unternehmen mitmacht, bekommen wir die Klimaziele insgesamt in den Griff.
Also sehe ich auch so, und ich meine, der Fokus, auch das, was so durch die Presse geht, sind natürlich immer wieder die großen Unternehmen, die, ich sag mal, auch energieintensiven Unternehmen, sei es Stahlindustrie, sei es aber auch Automobilindustrie, die natürlich hier auch ganz andere Budgets haben, aber natürlich auch einen ganz anderen Ausstoß, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber auch jetzt wieder da, welche häufigen Missverständnisse oder Hürden begegnen den Unternehmen, wenn die beginnen, sich mit ihrer CO2-Bilanz ernsthaft auseinanderzusetzen, wenn die beginnen, sich das zu verbessern, auch dahingehend, ja, wie gesagt, Budgetunterschiede, welche Ansätze können die fahren, um hier auch diese Differenzierung hinzubekommen, diese Sichtbarkeit hinzubekommen?
Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt in einem Großkonzern ist, wo man sagt, okay, wir gründen mal eine Abteilung mit 20 Leuten, die sich um dieses Thema kümmern. Diese Ressourcen haben ja Mittelständler meist nicht. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie oft Inhaber geführt sind und da langfristigere Dinge verfolgen können. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist erstmal ein Konzept zu haben, wo wollen wir denn da hin? Weil oftmals sind die so ein bisschen unsicher, was müssen wir denn eigentlich tun, wo können wir denn ansetzen? Da ist wahrscheinlich externe Hilfe nicht schlecht, dass man sich einen Berater reinnimmt, der einfach mal schaut, okay, wo sind denn die low-hanging fruits, wo können wir schnell was machen? Dann muss man dafür sorgen, dass die Mitarbeiter im Boot sind. Dass die verstehen, warum. Also ist ein Education-Thema, dass man weiß, okay, warum tun wir das? Was hat es mit dir zu tun? Weil das sind ja nicht alles Mitarbeiter, die sich um die Strategie des Unternehmens kümmern, sondern die haben halt einfach irgendeinen Job. Und was bedeutet es jetzt für dich? Und dann ist eine Hürde, dass es oftmals so, je nach Unternehmenskultur top-down, dann, okay, wir müssen jetzt das machen, weil da kommt ein Regularien und dann nimmt man die Leute natürlich nicht mit. Das heißt, es gibt einen Pool an Ideen wahrscheinlich bei den Mitarbeitern, was man machen kann. Und da sehe ich dann eine Chance, dass man so eine Hürde, dieses Ablehnende vielleicht überwinden kann und ein positives Momentum generiert, indem man die Leute fragt, okay, was sind eure Ideen? Dann kann man einen Ideenwettbewerb machen. Dann kann man, je nachdem wie man das Storytelling aufbaut, kann man so ein Thema dann im Unternehmen schöner erzählen. Was bedeutet das, wenn ich als mittelständischer Energieversorger die Wasserkraftwerke, die wir bauen, ökologischer mache? Dann kann man eine Exkursion machen. Also all das, wie man das Thema Nachhaltigkeit weg von diesem erhobenen Zeigefinger bringt, hilft dabei, es erlebbarer zu machen. Wir brauchen schönere Narrative.
Okay. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, ein ganz wichtiger Aspekt ist Art 1, das ist eine langfristige Sache, auf die ich mich da einlasse. Das ist nicht etwas, was ich mal eben schnell mache und
definitiv
dann abhakt, so check, CO2-Bilanz erledigt, sondern ich muss das in gewisser Weise in meine Unternehmens-DNA integrieren. Und ich muss auch eine Unternehmenskultur dafür schaffen, die Bewusstsein schafft, dass das wichtig ist für das Unternehmen, für den Fortbestand des Unternehmens und dann halt im größeren Sinne auch für die Gesellschaft.
Definitiv. Also wir brauchen dann so eine Mischung aus schnellem Handeln und langem Atem.
Lass uns mal da so ein bisschen reindrillen, was das bedeutet. Also was könnten denn jetzt die Unternehmerinnen und Unternehmer machen? Du hast Climate Nuts schon kurz vorgestellt, weil Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie könnt ihr den Unternehmen helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren? Beziehungsweise bevor ich da anfange zu reduzieren, stelle ich mir immer die Frage, wo stehe ich denn gerade? Was ist denn meine aktuelle CO2-Bilanz? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmen das noch gar nicht wissen. Ja, was für ein CO2-Footprint habe ich denn? Wie kann ich sowas messen? Und wenn ich dann weiß, wo ich stehe, was kann ich tun, um hier meine Bilanz zu verbessern?
Ja, ich bin sozusagen, wenn die Reduktion stattgefunden hat, sind wir an der Stelle, die nicht vermeidbaren Emissionen oder aktuell noch nicht vermeidbaren Emissionen zu kompensieren. Das ist das, was wir mit Climate Nuts tun. Vorher, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, sollte eine Klimastrategie stehen, damit man nicht einfach sagt, okay, lass uns doch einfach kompensieren und dann sind wir fein raus. Weil wir müssen letztlich als Gesamtgesellschaft, und zwar weltweit, müssen wir auf Null Emissionen kommen und zusätzlich müssen wir im Bereich von mehreren hundert Gigatonnen CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen. Also die Aufgabe ist sehr, sehr groß. Und wir können uns nicht mehr so sozusagen rausreden und sagen, ja okay, dann pflanzen wir ein paar Bäume an irgendeiner Stelle, weil das reicht bei weitem nicht aus. Wir müssen sozusagen auf Null Emissionen runterkommen. Was kann das einzelne Unternehmen tun? Erstmal Scope 1, sozusagen was betrifft mich direkt im Betrieb, was ich mache, welche Emissionen gibt es da? Scope 2 und Scope 3 sind dann die größeren Aufgaben. Also auf die Lieferkette zu schauen, auf die Nutzung der Produkte und das schrittweise zu analysieren. Da würde ich empfehlen, sich dann einen spezialisierten Berater ins Haus zu holen, der einem dabei hilft beim Aufstellen der Klimabilanz. Es geht um den Energieverbrauch, es geht um, woher beziehe ich den Strom zum Beispiel, wo kaufe ich ein, welche Daten bekomme ich von den Lieferanten. Das kann ja sehr, sehr komplex werden bei tiefen Wertschöpfungsketten. Aber da so eine Baseline erstmal herzustellen, zusammen mit jemandem, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und dann eine ökonomische Brille draufzusetzen, zu sagen, okay, wo kann ich denn mit welchem Aufwand wie viel CO2 einsparen? Mhm. Also da mit den Augen eines Buchhalters drauf zu gucken und wo kann ich wie effektiv sein. Und dann, wenn da wird ein Rest übrig bleiben, wir sind einfach nicht in einer dekarbonisierten Welt, und dann zu schauen, okay, was sind die optimalen Kompensationsprojekte, die zu mir passen, zum Unternehmen passen, die einen Zusatznutzen generieren, die sich gut kommunizieren lassen.
Also das heißt, bevor ein Unternehmen, ich sag mal, nach draußen geht, um Kompensationen zu machen, sollte es nach deinem Ermessen erstmal in sich schauen und gucken, wo erzeuge ich eigentlich CO2 und was kann ich da einsparen, was kann ich da verbessern. Und um hier das Bewusstsein dafür zu bekommen, da gibt es professionelle Beratung, die einem dabei hilft, einen Fokus dafür zu entwickeln, auch die einzelnen Bereiche zu identifizieren. Und wenn ich, sag mal, die Hausaufgaben gemacht habe, wenn ich da weiß, wo ich stehe, dann den nächsten Schritt gehen, um zu sagen, okay, wenn ich neutral werden will, muss ich hier etwas tun?
Im Prinzip ist das der ideale Weg. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht vorher schon etwas tut. Ja. Aber wenn man sozusagen eine Klimastrategie aufbauen möchte, wozu ich raten würde, dann ist es natürlich sinnvoll, erstmal die Baseline zu definieren, wo stehen wir denn. Mhm. Die Reduktionspfade zu definieren, wo kann man idealerweise optimieren, und am Ende sollte die Kompensation stehen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist gerade das, was wir machen, natürlich auch ein Beitrag dafür, das Thema zu kommunizieren. Wenn man in ein afrikanisches Dorf investiert und sieht, was dort an positivem Impact durch die Klimaaktivität des Unternehmens stattfinden kann, ist es etwas, was es emotionaler, greifbarer macht. Man kann sich vorstellen, wenn irgendwie Mitarbeiter, Kunden, wer auch immer die Stakeholder des Unternehmens sind, wenn man da sagt, okay, wir haben jetzt unseren CO2-Footprint von, was weiß ich, 10.000 Tonnen auf 7.800 Tonnen gebracht, ist es so ein bisschen eine abstrakte Zahl, mit der wenig Leute was anfangen können. Und das greifbar zu machen, in was, welche Menschen haben denn da was davon? Wo kann man denn einen ökologischen Benefit sehen?
Also das würde mich jetzt noch interessieren und da würde ich gerne noch mehr erfahren, Christoph. Was macht ihr anders? Du hast den Guardian erwähnt und quasi, sag mal, das Desaster, was da mal publiziert worden ist. Und das schreckt natürlich viele Unternehmen ab. Ja, investiere ich jetzt hier in den nächsten Bambuswald, der sowieso schon da steht, und mache im Grunde genommen gar keinen positiven Effekt damit, sondern ihr macht ja das, geht es dahingehend anders. Es geht das ja nicht nur aus einem aus einer CO2-Sicht an, sondern ihr geht das ja auch aus einer wirtschaftlichen Sicht an. Und das würde mich nochmal interessieren, wenn ich jetzt als Unternehmerin oder als Unternehmer zu dir komme und sage, passt mal auf, ich habe hier einen CO2-Überschuss, mir ist es aber aus unternehmerischer Sicht wichtig, dass ich hier eine ausgeglichene CO2-Bilanz habe, weil ich mir davon einen Wettbewerbsvorteil verspreche, beziehungsweise weil meine Kunden das auch von mir erwarten. Was kann ich tun, um jetzt bei Climate Nuts meinen CO2-Ausgleich zu erreichen? Was macht ihr, sag mal, mit meinem Geld? Was passiert dort?
Ja, ist eine sehr schöne Frage. Wenn man sich große Projekte anschaut, wie sie oft sind, das sind ja oft gute Projekte. Da will ich überhaupt niemanden schlecht reden. Das ist vielleicht am Anfang jetzt so ein bisschen zu negativ rübergekommen, aber das ist halt sozusagen die öffentliche Wahrnehmung, die ich damit sagen wollte. Wenn man sagt, wir machen ein Projekt im globalen Süden, warum dort? Weil dort 12 Monate im Jahr Wachstumsperiode ist. Das heißt, die Bäume wachsen viel, viel schneller, die speichern sehr viel mehr CO2, es gibt andere Arten. Das heißt, die Projekte sind, was die CO2-Speicherung betrifft, sehr, sehr effektiv. Und jetzt kommt man in ein Land wie wir sind in Sierra Leone in Westafrika tätig, gehört zu den Least Developed Countries, also wir sind auf Platz 182 von 187 Ländern auf dem Human Development Index. Sprich, die Kleinbauern-Communities, die das Land haben, also man spricht von Community-Owned Land, die leben von etwa $1.50 am Tag. Das heißt, wir sind in einer sehr armen Region unterwegs. Und man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, wir im globalen Norden haben ein Problem. Wir würden gern die 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Hektar, die ihr bei eurem Dorf habt, dafür nutzen, etwas schnell wachsendes, schnell speicherndes, eine Baumart dort anzupflanzen. Und ihr kriegt davon ein bisschen was ab. Man wird so einen Deal bekommen, da bin ich mir sicher. Weil diese Menschen sind froh um alles, was reinkommt. Aber wir müssen so ehrlich sein, dass wir ja deren Land nutzen, um unser Problem zu lösen. Und was wir jetzt machen, wir sagen, es wäre doch viel, viel schöner, wenn wir gleichzeitig dafür sorgen können, dass dort Wirtschaftsentwicklung stattfindet, dass dort die Menschen in eine Lage kommen, dass sie nicht mehr überlegen müssen, kaufe ich jetzt Essen, Schulmaterial oder Medizin, sondern dass alles selbstverständlich ermöglicht ist. Und was wir jetzt tun, wenn wir eine CO2-Kompensation mit einem Unternehmen machen, bei uns kostet die Kompensation einer Tonne 25 Euro und von diesen 25 Euro geht ein Drittel in den Wald. Wir bauen die Baumschulen auf, wir identifizieren die Communities, mit denen wir das machen, wir pflanzen den Wald aus, wir ersetzen die Bäume, die nicht überlebt haben zum Beispiel, also dass man sicher ist, dass der Wald da ist. Wir dokumentieren baumgenau, wo die Bäume sind und wie viel CO2 sie speichern. Da gibt es Spezialisten, die da technische Lösungen dafür anbieten. Und ein weiteres Drittel wird dann in das Dorf investiert, in die Wirtschaftskraft des Dorfes. Zum Beispiel, wir haben in einem Dorf eine Hühnerfarm aufgebaut, wo wir jetzt 500 Hühner haben, weil es im ganzen Land zu wenig Eier gibt. Es gibt einen größeren Bedarf als Supply. Dann haben wir in Gemüsefeldbau investiert, in eine Bewässerungsanlage mit Solarenergie. Und dadurch entsteht ein lokales Wirtschaftswachstum, wovon die Leute direkt profitieren. Und das hat eine ganze Reihe, neben den sozialen Aspekten, eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen. So wie wir die Mitarbeiter in einem Unternehmen begeistern müssen, müssen wir natürlich auch die Menschen vor Ort begeistern. Und wenn die merken, ich habe von Saison 1 eine höhere Ernte, ich habe Zugang zur Energie, ich muss nicht mehr ins nächste Dorf fahren, um mein Handy aufzuladen, sondern kann es direkt machen. Wir haben Beleuchtung, wir haben vielleicht eine Lagerhalle, um die Sachen nicht mehr im Schlafzimmer lagern zu müssen, die Ernte, sondern ein Gebäude, wo das... Dadurch kriegen wir einen unglaublichen Rückenwind für die ökologischen Aspekte, für den Waldpflanzen. Die Leute passen auf den Wald auf, weil sie wissen, in dem Gesamtkontext kommen wir voran, was wir über Jahrzehnte nicht geschafft haben.
Also das heißt, bei euch geht es um weit mehr als nur irgendwo ein paar Bäume zu pflanzen, sondern eure Aufgabe seht ihr auch darin, zu sagen, wir wollen hier diese Region wirtschaftlich stärken, die Menschen dort unten wirtschaftlich stärken, also letztlich im Grunde genommen die gleiche Sicht, die ein Unternehmer oder eine Unternehmerin hier hat, was habe ich als Unternehmen davon, übertragt ihr nach da unten und sagt, was hat die Gemeinde da unten davon, wenn man so etwas macht und wenn die einen Mehrwert darin erkennen, da ist natürlich eine ganz andere Motivation da, hier mitzuarbeiten und hier einen Beitrag dazu zu leisten, weil irgendjemand muss das ja auch machen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr pflanzt ja nicht einfach einen Wald, also ich sag mal, so wie wir ihn hier in Deutschland kennen, irgendeinen Nutzwald, sondern ihr pflanzt ja hier ganz spezielle Bäume, nämlich dahingehend, das sind Mangos, Avocados, das sind ja auch Nutzbäume, das heißt quasi dieser Wald, der dort entsteht, der hat auch gleich wieder einen wirtschaftlichen Aspekt, weil die Bauern, die dort unten arbeiten, die das Ganze bewirtschaften, damit natürlich auch wieder Erträge haben.
Absolut richtig. Also es geht darum, das erste war ja die Frage nach der Motivation dort unten vor Ort. Ja, wir investieren in die Wirtschaft vor Ort. Und das heißt konkret, es ist nicht ganz einfach, dort die Baseline zu definieren, weil nicht dokumentiert wird, wie viel wird verkauft, wie viel wird konsumiert von der Ernte. Aber wir gehen davon aus, und das ist relativ verlässlich, auch wenn man Studien anschaut, dass wir ein Familieneinkommen von etwa 50 Euro pro Monat haben. Und das reicht natürlich hinten und vorne nicht, obwohl dort natürlich die Lebenshaltungskosten viel, viel niedriger sind. Es reicht dennoch nicht. Und das hat zum Teil wirklich dramatische Folgen. Also gerade das sind schwierige, harte Entscheidungen, wo gebe ich diese wenigen Ressourcen rein. Und unser Ziel ist, dass durch die Zusammenarbeit mit uns ein Dorf innerhalb von 3 Jahren resilient wird. Was heißt resilient? Wir haben definiert, wir wollen das Einkommen des Dorfes oder das durchschnittliche Einkommen einer Familie in einem Dorf auf 200 Euro pro Monat bringen. Warum 200 Euro? Um halbwegs vernünftig zu leben, überleben zu können, braucht man vielleicht 100 oder 150 Euro. Das heißt, man hat dann einen gewissen Überschuss, den man investieren kann. Und wenn man sich jetzt ein Dorf vorstellt, mit sagen wir 100 Familien, die sparen über 3 Monate jeweils 100 Euro pro Familie, dann können die 30.000 Euro in die Hand nehmen und eine Lagerhalle bauen. Also die sollen in die Lage kommen, die nächsten Investitionen selbst tätigen zu können.
Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Also da entsteht eine Infrastruktur, eine Wirtschaft und so entwickelt sich dieses Dorf immer weiter.
Ganz genau.
Ich möchte noch auf einen ganz wichtigen Aspekt eingehen und zwar auch wieder, sag mal, mit Guardian im Hinterkopf. Jetzt kann ja nicht jeder nach Sierra Leone fahren, um sich da den Wald anzugucken, wo er quasi investiert hat. Welche Tools und welche Möglichkeiten bietet ihr denn den Unternehmen an, das auch, ich sag mal, zu messen, zu sehen, ihr Geld ist hier gut angelegt?
Also wir haben ja zum einen schon mal eine größere Bindung zwischen dem Unternehmen und dem Projekt, indem wir sagen, du Unternehmen, Mittelständler, investierst in ein konkretes Dorf. Das heißt, das Dorf ist verortet, es gibt Koordinaten, es ist hier, findet dein Projekt statt. Dann dokumentieren wir per App, wo die Bäume gepflanzt werden und dann einmal pro Jahr, wie viel CO2 tatsächlich gespeichert ist. Also die Methodologie, die wir nutzen, hat ein Spezialist für uns bestimmt. Also was wird an CO2 gespeichert bei diesen Baumarten, die wir pflanzen, bei diesen Böden, die es dort sind und bei dem Klima, was vor Ort ist. Daraus ergeben sich CO2-Speicherkurven und die Mittelung daraus mit den Bäumen, die wir dann, das sind 200 Bäume pro Hektar, die wir speichern, gibt es einfach eine gewisse Speicherleistung, die sich aus den Baumarten, den Böden und dem Klima ergeben. Und wir messen dann, ob das auch tatsächlich der Fall ist, indem wir einmal pro Jahr zum Baum hingehen, den Baum fotografieren, aufgrund der Dicke des Stamms. Das ist halt eine Technologie dahinter, die dann bestimmen kann, wie viel CO2 wird da gespeichert. Mhm. Kurz, da war noch die Frage nach den Baumarten. Mhm. Wir könnten das Projekt in Richtung CO2 optimieren, indem wir Gmelina arborea, indem wir Teakholz, also schnell wachsende tropische Baumarten in Monokultur dorthin stellen. Das wäre aber nicht im Sinne der Menschen und es wäre nicht im Sinne der Biodiversität. Im Sinne der Menschen wäre das beste Produkt sozusagen, was den höchsten Marktpreis hat, in Monokultur anzubauen. Wollen wir auch nicht, weil das nicht optimal für die Biodiversität ist und auch nicht optimal fürs CO2. Das heißt, wir machen eine Mischung, die 10, 15 Baumarten umfasst, in einem lockeren Verbund, ein Mischwald, der ökonomischen Nutzen bringt. Also was haben wir da drin? Wir haben Cashewnüsse, wir haben Mangos, wir haben Avocados, wir haben Kokosnüsse, wir haben Orangen, Grapefruits, Zitronen, wir haben Papayas, Moringas, so eine Ölpflanze, die auch in der traditionellen afrikanischen Medizin verwendet wird. Also alles, was einen Nutzen gibt vor Ort. Und die Zeit, die wir da überbrücken müssen, bis die Bäume nach 3, 4, 5 Jahren, je nach Baumart, Früchte tragen, die Zeit überbrücken wir eben mit den Investitionen in die Landwirtschaft vor Ort. Die Menschen haben sofort was davon, es ist ein Wachstum da und am Schluss kommen dann nochmal die ganzen wundervollen, schönen Erträge durch die Bäume.
Das heißt, euch ist es nicht nur wichtig, hier Bäume zu pflanzen, um CO2 zu kompensieren, sondern ihr wollt da auch in den Dörfern, in der Region Mehrwert schaffen. Ihr wollt dort eine Wirtschaft schaffen. Dementsprechend sagt ihr auch, wir pflanzen hier Nutzbäume an, die auch direkt einen Effekt haben für die Dörfer da unten, mit der Konsequenz, dass die sich auch ganz anders um diese Bäume kümmern. Und natürlich, das Ganze ist auch wieder resilienter. Wenn ich eine Monokultur habe, ist die anfällig für Schädlinge. Man könnte das einfach mal natürlich schnell CO2 kompensieren. Aber ihr sagt, euch ist wichtig, hier den, ich sag mal, etwas längeren Weg zu gehen. Und auf der anderen Seite sagt ihr auch, für uns ist wichtig, hier eine Transparenz zu bekommen. Dementsprechend haben wir da ein System entwickelt, wo das Ganze fotografiert wird, wo es gemessen wird, wo auch dann kalkuliert wird, wie viel CO2 ist jetzt auch eingespart worden.
Richtig, also wir brauchen, um sozusagen zurückgreifend auf den Guardian-Artikel, um da mehr Sicherheit reinzubekommen, mehr Transparenz reinzubekommen und mehr Begeisterung reinzubekommen. Das ist unser Ansatz. Also nur CO2 zu speichern, ist nicht ausreichend, weil die Menschen vor Ort dafür zu wenig davon haben, weil dann die Motivation vor Ort nicht da ist und damit das Projekt gefährdet ist. Dann brauchen wir den zusätzlichen Nutzen für die Menschen vor Ort und können damit Sicherheit schaffen. Und man stellt ja auch uns immer wieder die Frage, wie stellt ihr denn sicher, dass der Wald nicht einfach wieder abgeholzt wird? Weil das Holz hat ja einen Wert. Mhm. Und natürlich kann man dann Verträge machen und Stempel drauf machen und aber wir wissen alle, Papier ist geduldig und in 10, 15 Jahren, und wir haben ja ein langfristiges Projekt, fragt keiner mehr nach dem Vertrag.
Ja.
Und darum müssen wir eine intrinsische Motivation vor Ort haben, dass es ökonomisch sinnvoller ist, den Wald zu erhalten, als ihn wieder zu fällen. Oder man muss auch darauf aufpassen, dass kein Feuer reinkommt und sowas. Und all das funktioniert besser, wenn man die Menschen da mitnimmt.
Ja, wenn man die Menschen mitnimmt und ihnen halt dahingehend auch bewusst macht, pass mal auf, wenn du jetzt deinen Mangobaum fällst, dann fällst du deine Einkommensquelle. Und der hat dich ernährt, dieser Mangobaum. Wenn du jetzt einen Teakholzbaum fällst, wo du vielleicht gar nicht diesen Bezug dazu hast, dann siehst du die Einnahmequelle aus dem Holzverkauf.
Exakt.
Ja, und das gilt natürlich bei diesem Ganzen auch zu berücksichtigen. Christoph, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang über dieses Thema
plaudern. Ich glaube auch.
Sehr, sehr spannend auch dahingehend, was ihr dort macht. Aber ich möchte gerne so ein bisschen zum Abschluss kommen. Und wenn ich jetzt als Unternehmerin oder als Unternehmer mich mit dem Thema auseinandersetze und sage, ich möchte hier was machen, was wären so deine drei Tipps, deine drei Giveaways, die du mir mitgeben würdest, wo du sagst, okay, du möchtest diesen Weg gehen, bitte denk an diese drei Punkte.
Also ich würde sagen, wie schon erwähnt, jemanden ins Haus holen. Ich habe da jede Menge richtig guter Leute in meinem Netzwerk, die beraten können, wie sollte deine Klimastrategie aussehen. Nummer eins. Nummer zwei, setz dich mit uns zusammen und wir überlegen kreativ, was wir gemeinsam machen können. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Kunde von uns, die Lambda 9 aus Flensburg, ist ein IT-Haus, die haben die Investition in Impact Villages mit den abrechenbaren Stunden gegenüber ihren Kunden verbunden. Und das sind IT-Nerds, die haben das mit ihrer Buchhaltung verknüpft und haben einen Fortschrittsbalken gemacht. Also jede Stunde, die dem Kunden gegenüber abgerechnet wird, davon fließt ein Euro in ein Dorf. Und dann wird er natürlich getrackt im Buchhaltungssystem, wie viele Stunden werden abgerechnet. Und da gab es dann Fortschrittsbalken, wie viel CO2 wird gespeichert. Und dann waren die recht erfolgreich. Und nach einem halben Jahr war sozusagen das, was sie sich als CO2-Ziel gesetzt hatten, bereits übererfüllt. So, und dann haben wir uns zusammengesetzt, hey, was machen wir denn? Und dann haben wir gesagt, in dem Dorf, in dem ihr da tätig seid, wäre der Wunsch, eine Herde Schafe und Ziegen anzuschaffen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, das nächste Investment, was ihr macht, geht in Schafe und Ziegen. Und wir sind leider noch nicht so weit, aber ich freue mich drauf, die Visualisierung, einen Fortschrittsbalken mit Ziegen zu visualisieren. Und da merkt man schon, wir können da gemeinsam kreativ werden, wir können uns zusammensetzen, sodass das eine schöne Geschichte wird. Und das Dritte, wo wir auch die Unternehmen dabei unterstützen, ist die Kommunikation. Das heißt, wenn ihr ein Projekt mit einem Dorf macht, wir können euch richtig schönes Material liefern. Wir können sagen, okay, lass uns eine Drohnenaufnahme übers Dorf machen. Lass uns einen virtuellen Rundgang durchs Dorf machen mit der GoPro. Lass uns ein Interview machen mit der Chairlady, die erzählt, was ist da passiert. Lass uns einen Fortschrittsbericht machen, den ihr als Newsletter rausschicken könnt, die ihr auf Instagram raustun könnt, wenn ihr ein Unternehmen seid, was einfach nicht so die super spannenden Produkte hat. All das kann man dann nutzen, also geht in die Kommunikation rein. Das wäre der dritte Beitrag, den man da haben kann.
Also Christoph, vielen Dank gerade jetzt auch nochmal für diese drei Giveaways. Ich glaube, die haben bei mir nochmal so richtig Klick gemacht. Boah, wow, so kannst du das auch machen. Das ist nicht einfach, dass du da einen Betrag auf den Tisch legst, sondern du kannst deine Mitarbeitenden mit einbeziehen, da auch wieder Motivation mit schaffen. Und am Ende des Tages, sag ich mal, das tut dann auch gar nicht weh, weil dieser eine Euro, den kann ich da aus meiner Sicht durchaus entbehren und der fließt in ein ganz, ganz tolles Projekt. Christoph, ich danke dir für dieses tolle, inspirierende Gespräch, für deine Zeit, für deinen Einblick, den du hier uns gewährt hast für Climate Nuts, und ich wünsche dir viel Erfolg für deine Projekte, die ihr dort in Sierra Leone macht.
Ja, herzlichen Dank an dich. Es war mir eine Freude und wir könnten natürlich noch sehr viel weiter quatschen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für dein Interesse, für die wundervollen Fragen. Es ist mir eine Freude und meldet euch gerne bei mir.
Sehr gerne. Das war eine weitere Folge für unseren DigiKitchen Podcast. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Für Anregungen, Wünsche, Feedback und Kritik besuchen Sie uns auf unserer Homepage. Dort können Sie uns einen Kommentar schreiben. Mein Dank geht auch an mein Team, das mich bei der Produktion immer so tatkräftig unterstützt. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. DigiKitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen. Powered by Interlink Innovation.